machst du das bloß? Du machst täglich weiter, so als ob nichts wär. Und wenn die ganze Welt krank ist, wie bleibst du da gesund? Und wenn die ganze Welt verrückt ist, warum drehst du da nicht durch? Du trennst deinen Müll und machst freitags etwas Sport. Dein Wohnzimmer ist voll und du fühlst dich so leer. Und wenn auf der Brust so viel Gewicht liegt, wie kann man da noch atmen? Wenn die ganze Welt kaputt ist, warum brichst du da nicht durch? Das Leben vergeht wie die Poster an der Wand. Du versuchst glücklich zu sein und siehst dabei so verkrampft aus. Und wenn du immer lächeln musst, wo fallen da die Tränen hin? Kannst du ihr verdrängen, ohne dass du dich vergisst? Stehst du kurz vorm Durchbruch oder nur auf dünnem Eis? Und wenn du nichts mehr sehen willst, wie findest du den Weg hier raus? Und wenn die ganze Welt krank ist, wie bleibst du da gesund? Wenn die ganze Welt verrückt ist, warum drehst du da nicht durch?
Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung, die Sendung vom 1. September 2025.
Am Mikrofon heute Mirko
und Carina. Und wir haben mitgebracht ein Interview mit Peter Lehmann, das wir aufgenommen haben am 9. August diesen Jahres. Peter Lehmann hat soeben sein Buch Humanistische Antipsychiatrie, Texte aus 45 Jahren herausgebracht. Findet ihr auf antipsychiatrieverlag.de. Das Buch hat 381 Seiten und kostet 24,90 €. Und wir werden unter anderem auch auf das Buch Stadtpsychiatrie 2 hinweisen, ebenfalls im Antipsychiatrie Verlag erschienen und herausgegeben von Peter Stjastny und Peter Lehmann. Und das kostet ebenfalls 24,90 €, ist 2007 erschienen und ist der Folgeband vom 1993 erschienenen und längst vergriffenen Buch Stadtpsychiatrie. Thank you. Dieses Jahr im Jahr 2025 feiern Psychiatrie und Politik 50 Jahre Psychiatrie-Enquete als Jahrhundertreform und preisen die Fortschritte psychiatrischer Behandlung an. Und Peter Lehmann, Deutschlands bekanntester Psychiatriekritiker und Stachel im Fleisch der etablierten Psychiatrie, wird 75 Jahre alt. Das steht auf dem Cover von Humanistische Antipsychiatrie, Texte aus 45 Jahren. Peter Lehmann ist Autor, Verleger in Berlin und wir haben Anfang August miteinander telefoniert. Und ich habe ihn gefragt oder ihn gebeten, mal kurz zu sich selbst was zu sagen.
Ja, ich lebe wie gesagt in Berlin. Ich bin von der Berufsausbildung her Diplompädagoge, bin Psychiatrie betroffen, das heißt, ich habe selber psychiatrische Behandlung am eigenen Körper erlebt in den 1970er Jahren. Ich habe dann anschließend mich im Selbsthilfebereich engagiert, habe einen Verlag gegründet, habe viele Bücher, Artikel geschrieben, habe unter anderem das Europäische Netzwerk von Psychiatriebetroffenen gegründet und derzeit bin ich Mitglied im Fachausschuss Psychopharmaka der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie. Bin aktiv beim Internationalen Forum fürs Absetzen von Psychopharmaka und aktuell bin ich registriert beim gemeinsamen Bundesausschuss als Patientenvertreter.
Du bist seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre aktiv?
Ja, genau, seit 1979. Da habe ich angefangen, war unzufrieden mit meiner psychiatrischen Behandlung, wohl an sich mit den Behandlern und Psychiatern darüber reden, was sie nach meiner Meinung hin besser oder anders machen können. Aber da war keinerlei Interesse dran. Und als ich Akteneinsicht haben wollte, also in meine eigene Akte, wurde mir das verweigert mit also ziemlich durchsichtigen Argumenten, worauf ich dann geklagt habe. Bin bis vor das Bundesverfassungsgericht und Europäischen Gerichtshof. Und im Rahmen deshalb bin ich dann bekannter geworden und haben sich dann Leute um mich geschert und wir haben dann in Berlin Anfang 1980 eine antipsychiatrische Selbsthilfegruppe gegründet.
Dieses Jahr wird die Psychiatrie-Enquete gefeiert oder 50 Jahre Psychiatrie-Enquete werden begangen, man schaut drauf zurück. 1975 hattest du dir noch nicht so viele Gedanken gemacht über Psychiatrie?
Nein, ich selber wurde erst 1977 in die Psychiatrie verschleppt und habe diese alten Zustände mit den großen Bittenzellen und so weiter nicht mehr erlebt. Ich war allerdings sowohl in der modernen als auch in der älteren Psychiatrie. Mich hat im Grunde genommen die Behandlung selber interessiert, nicht so dieses Drumherum. Ich bin auch eingeladen worden für die Feier zur 25-Jährigen am Jahrestag der Psychiatrie-Enquete damals im Bundestag. Und ich habe mich dann erst mit der Psychiatrie-Enquete beschäftigt, habe auch sie gelesen und habe also gar nichts gefunden in der Enquete, ja, dass es darum ging, die Menschenrechte von Psychiatriebetroffenen zu verbessern. Es ging vielmehr immer darum, um Fragen des Leistungs- und Versicherungsrechts, des Gartenarztrechts, des Arbeitsrechts, Freiheitsentziehung und so weiter. Aber es ging nie um die Rechte der Betroffenen, dass die gebessert werden sollten. Im Gegenteil, es war damals in der Psychiatrie-Enquete noch die Frage, ich lese es mal vor, Zitat, eine gesetzliche Regelung, die auch die Sterilisation solcher geistig behinderter Personen zulässt, die einwilligungsunfähig sind und bei denen der Eingriff in ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse angezeigt ist, wäre anzustreben. Also selbst was noch die Nazis gemacht oder unter der Nazi-Herrschaft gemacht wurde. Zwangssterilisation sollte wieder möglich werden durch die Psychiatrie-Enquete. Und was im Grunde genommen der Kern der Sache ist, durch die Enquete wurde die Psychiatrie der Neurologie zugeschlagen und die neurobiologische Grundordnung und Zuordnung der Psychiatrie wurde mit dieser Enquete festgeklopft. Dass es natürlich auch bauliche Gegebenheiten gab, die dann modernisiert wurde und wo man also nichts dagegen tun kann, das ist ganz prima, aber die Grundlage, die Behandlung blieb unverändert, die Menschenrechtsverletzungen blieben unverändert, weiterhin gab es eben Psychopharmaka, Elektroschock und das ist das, was für mich zählt, der Kern der Behandlung. Insofern bin ich da recht skeptisch, was die Psychiatrie-Enquete betrifft und mich lädt man sicher nicht ein zu einer Feier.
Du hast damals ja einerseits dich um deine Akteneinsicht gekümmert, hast dich hochgeklagt, dein erstes Buch, da ging es ja um Psychopharmaka, der chemische Knebel. Das war ja auch ein Frontalangriff eigentlich auf die biologistische Psychiatrie.
Ja, es war im Grunde genommen das erste Buch von den Psychiatriebetroffenen, also wissenschaftlich belegt. Was ich gemacht habe, ist, ich habe unheimlich viel psychiatrische Literatur durchgeforstet und habe also gezeigt und nachgewiesen, wie toxisch, also wie schädlich die Behandlung mit Neuroleptika, es ging speziell um Neuroleptika, ist, die ganzen unerwünschten Wirkungen, die man so als Nebenwirkungen abtut, die Frage der Abhängigkeit, das steht alles schon in diesem Buch 1986 und das hat dann auch also sehr viel bewirkt unter Psychiatriebetroffenen, dass sie eben nachlesen konnten, verstehbar nachlesen konnten, wie schädlich die Neuroleptika-Behandlung ist.
Ein Vorwurf an die Psychiatrie-Enquete ist ja, dass durch diese Gleichstellung der somatischen mit den sogenannten psychischen Erkrankungen der Weg frei ist für eine somatische Behandlung der psychischen Erkrankungen, also eben Medikamentengabe.
Das ist das, was ich im Grunde schon gesagt habe, die Zuordnung der Psychiatrie zur Neurologie heißt eben, dass die Ursache von psychischen Problemen in Stoffwechselstörungen, in neurologischen Störungen gesehen wurde und die Leute dann eben mit körperlichen Behandlungsmaßnahmen behandelt wurden. Also Eingriffe in den Körper, in das Nervensystem. Das ist eben das Ergebnis, oder wurde bestätigt durch die Psychiatrie-Enquete.
Also eigentlich ein Plus für die biologistische Psychiatrie. Auf der anderen Seite ist ja die Sozialpsychiatrie auch gewachsen in den Jahrzehnten seit 75 oder seit 70 eigentlich.
Die Sozialpsychiatrie bestand dann im Wesentlichen aus der Weiterführung der psychiatrischen Behandlung in die Gemeinde hinein. Das soziale System auch psychiatrisch kontrolliert wurde und speziell, dass die Langzeitverabreichung kontrolliert wurde. Und die soziale Psychiatrie basiert auch auf dem biologischen Ansatz, nimmt aber auch noch für das Auslösen psychischer Probleme, psychische und soziale Probleme ins Blickfeld. Aber die soziale Psychiatrie lehrt Elektroschock und kümmert sich auch wenig um Menschenrechtsverletzungen. Ich bin ja auch Mitglied, habe ich gesagt, im Fachausschuss Psychopharmaka der Deutschen Gesellschaft für Sozialpsychiatrie und die tun sich sich zu positionieren, derzeit gerade gegen zwangsweise Elektroschocks, die der Deutsche Psychiaterverein, die DGPPN, systematisch wieder einführen möchte.
Zwangsweise Elektroschock ist eine Sache, die gerade im Gespräch ist. DGPPN möchte das einführen, obwohl die WHO auch was anderes sagt.
Schon 2012 forderte die DGPPN, ähnliche Entwicklung gab es in der Schweiz, in Österreich und in Oberitalien, dass alle psychiatrischen Einrichtungen wieder Elektroschockapparate anschaffen sollen und systematisch, konsequent und vorbeugend Elektroschocken sollen. Es gab dann die entsprechende finanzielle Regelung, dass die Elektroschocks auch gut bezahlt werden. Das ist eine günstige Gelegenheit eben für Kliniken, die Probleme haben, finanziell über die Runde zu kommen. Also pro Elektroschock gibt es für den ersten 440 Euro, für jeden weiteren 340 Euro. Ist dann eine Einzelbetreuung erforderlich, kommen zusätzlich 1300 Euro pro Tag dazu. Und da gibt es jetzt Kliniken, die reihenweise Elektroschocken und damit also viel Geld verdienen. Es ist auch eine Konsequenz der Toleranzbildung und Behandlungsresistenz, die es bei Neuroleptika und Antidepressiva im Laufe der Zeit gibt. Die wirken dann nicht mehr und da versuchen dann eben Psychiater mit allen Mitteln irgendwie neue Behandlungswege zu finden oder das sogenannte erstarrte System. Also wenn du nicht mehr reagierst oder ich, mit Elektroschocks aufzulockern, wie sie sagen. Und da hat dann jetzt 2025 im März die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde einen Artikel geschrieben, dass Elektroschocks mit den gleichen normativen Bedingungen wie Antidepressiva und Neuroleptika verabreicht werden sollen, also quasi systematisch, und dass es dazu einen wissenschaftlich-medizinischen Konsens gäbe. Und da genau hakt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ein mit der neuen Richtlinie, die die WHO auch im März veröffentlicht hat, wo eben drin steht, Psychochirurgie und Elektroschock sollen wegen den schweren invasiven und Folgewirkungen möglichst nicht angewandt werden und sie sollen verboten werden. Die zwangsweise Verabreichung soll verboten werden. Das ist genau die entgegengesetzte Position der Psychiatervereinigung. Mhm. Und das kommt auf die Betroffenen allgemein zu, wenn sich die DGPPN-Position durchsetzt und gerichtlich bestätigt wird.
Wir sehen ja heute schon eine massive Zunahme von Menschen, denen diese Anführungsstriche Therapie angeboten wird. Und ich kriege auch immer mehr Menschen mit, die am eigenen Leib Erfahrung mit Elektroschocks haben. Bisher überwiegend freiwillig, aber die Freiwilligkeit wird ja auch die vorgebliche Freiwilligkeit unter sehr dubiosen Mitteln zum Teil hergestellt.
Ja, eine informierte Zustimmung kann man nur geben nach vollständiger Information über Wirkungsweise und Risiken. Und da werden die Leute systematisch belogen. Ich erinnere an Annette Brühl, da kam es zum Interview in der Badischen Zeitung 2021. War damals, weiß nicht, ob es jetzt heute noch ist, stellvertretende Chefärztin an der Psychiatrischen Uniklinik Zürich. Und sie sagte zum Thema Elektroschock, wir kitzeln das Hirn. Wir kitzeln das Hirn. Das hört sich ganz, ganz freundlich an. Was gemacht wird, ist, dass eben ein großer epileptischer Krampfanfall im Gehirn ausgelöst wird, der entsprechende Wirkungen hat und sogenannte Nebenwirkungen. Die Herstellerfirma Somatics aus den USA, die stellt also auch den hierzulande gebräuchlichen Apparat Thymatron System 4 her, die schreibt von teilweise verheerenden kognitiven Folgen, von Hirnschäden, von Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt, Status Epilepticus, also das ist eine Abfolge von epileptischen Anfällen, zwischen denen die Betroffenen nicht mehr zum Vorstand zurückkehren, von Lungenentzündung, Verschlechterung psychiatrischer Symptome, Begünstigung suizidalen Verhaltens. Das wird den Betroffenen nicht gesagt. Und der UN-Hochkommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen, der sagte, die Vorenthaltung von Information oder die falsche Information ist eine Misshandlung und kann foltern gleichkommen. Das trifft für die Psychiatrie und ihre Anwendung von Elektroschocks zu, genauso wie für die Verabreichung von Neuroleptika und Antidepressiva, wenn nicht gesagt wird, dass diese Substanzen mit der Zeit zu chronischen Veränderungen des Nervensystems führen können, zur Chronifizierung und Verstärkung der ursprünglichen Probleme.
Was mir da auffällt, ist das, was Psychiatrie als Therapie anbietet, also Neuroleptika, Elektroschocks und Ähnliches, das sind alles Methoden, um das Gehirn zu schädigen. Kann man das so sagen?
Nein. Also es gibt Leute, die in extremen Zuständen sind und die aufgeklärt sind und wo aus irgendwelchen Gründen kurzfristig irgendeine Behandlung, jetzt nicht Elektroschock, denkbar wäre. Ethisch wäre es natürlich angebracht, wenn es auch eine Alternative gäbe, so was die UN-Behindertenrechtskonvention fordert, dass der Aufbau von nicht-psychiatrischen Hilfssystemen dringend nötig wäre. Aber gut, gibt es nicht. Und ob jetzt momentan ein Psychopharmakon schädlich ist oder nicht, das müssen die Betroffenen selber für sich entscheiden. Aber klar ist, dass es immer um Eingriff in natürliche Körperabläufe geht. Es wird dann gesagt, es wird ein vorhandener Stoffwechselstörung ausgeglichen, aber diese Stoffwechselstörung sind noch nie nachgewiesen werden. Und im Grunde geht es eben immer um einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit.
Du sprachst von alternativen Angeboten. Wie sehen die denn aus? Nicht psychiatrische Unterstützungsangebote, wie du sie dir vorstellst oder wie sie vielleicht auch schon erprobt sind?
Naja, es gibt hinreichend erprobte Alternativprojekte. Ich habe das in dem Buch Stadtpsychiatrie 2, das ich mit dem Psychiater Peter Stassny von 2007 rausgegeben habe, habe eine ganze Reihe aufgezählt. Der offene Dialog in Finnland, das auch hier ansatzweise gibt, Soteria-Einrichtungen, die hier aber derzeit wieder geschlossen werden, Svetlaufhaus in Berlin, die Krisenherberge in Ithaca, Bundesstaat New York, wo eben mit betroffenen Beteiligung, mit einem humanistischen Ansatz, mit Beachtung der Menschenrechte und einer sehr zurückhaltenden Anwendung von Psychopharmaka wesentlich bessere Ergebnisse erzielt wurden. Weniger Zwangseinweisung, weniger Psychopharmaka, weniger Verluste von Arbeitsplätzen. Aber diese evaluierten, also überprüften, auch günstigeren Angebote, die werden einfach nicht umgesetzt hierzulande, weil eben die Pharmaindustrie und die biologische Psychiatrie kein Interesse haben, ihr System Wahlmöglichkeiten zuzulassen, damit da haben die kein Interesse. Und eigentlich müsste die Bundesregierung, die ja auch, obwohl der Bundestag die UN-Behindertenrechtskonvention angenommen hat und die quasi Gesetzeskraft hat, die müssten solche Einrichtungen, Alternativen aufbauen, aber sie machen sie nicht. Und es ist kaum jemand da, der diesen Aufbau einfordert. In meinem neuen Buch, Humanistische Antipsychiatrie, habe ich auch solche Alternativprojekte, betroffenenorientierte Projekte dargestellt, aber mehr kann ich nicht machen. Ich kann es ja nicht aus dem Ärmel schütteln. Und was man aber jetzt schon machen kann, ist also eine Vorausverfügung. Ich habe das System der psychosozialen Patientenverfügung entwickelt. Das ist eine ergebnisoffene Verfügung, wo man also reinschreiben kann, wie man nicht behandelt werden möchte, sollte man in die Psychiatrie kommen. Und man kann auch reinschreiben, also welche Maßnahmen man gerne an sich selbst vollzogen hätte. Und da gibt es ja auch diese Aufklärungsbögen, Neuroleptika und Antidepressiva von diversen psychiatrischen Einrichtungen in Rheinland-Pfalz. Und die schreiben ja auch, was jetzt schon Psychiater mit gutem Willen in der Psychiatrie machen könnten, wenn die Leute keine Psychopharmaka wollen. Also ich habe eine ganze Latte aufgezählt in der Patientenverfügung, was möglich ist, was man dann ankreuzen kann und versuchen kann, damit das in
Du hast jetzt schon dein neues Buch erwähnt, Humanistische Antipsychiatrie, das jetzt gerade rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob das nur mit dem Jahrestag 50 Jahre Psychiatrie-Enquete oder mit deinem persönlichen Jahrestag zu tun hat.
An sich hatte ich das geplant, so, mit dem Thema Texte aus 45 Jahren, also meinen 45 Jahren. Mit der Zeit habe ich gemerkt, es ist auch noch 50 Jahre Psychiatrie-Enquete, das hat sich so ergeben. An sich wollte ich mir selber ein Geschenk zu meinem anstehenden 75. Geburtstag machen, sowas wie eine Festschrift, macht ja niemand für mich, also wer soll das auch? Und da habe ich selber teilweise alte, neue Texte zusammengestellt, gekürzt, auch teilweise aktualisiert, sind auch ein paar Texte neu dazugekommen, um das, was ich humanistische Antipsychiatrie nenne, als quasi Essenz meiner Schaffensperiode der letzten 45 Jahre vorzustellen. Und viele Texte sind für mich auch wichtige Texte, sind in kleinen Zeitschriften erschienen, die sonst verloren werden. Und die finden Sie auch alle, findest du alle übersichtlich in diesem Buch. Mhm. Ich habe auch einen prominenten Geleitwortschreiber gefunden, Martin Zinkler, der ist der Vertreter Deutschland bei den Vereinten Nationen im Subkomitee zur Verhinderung von Folter. Und er hat auch geschrieben, und es hat mich ausgesprochen gefreut, dass ich inzwischen eindeutige Positionierung der Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation zur Psychiatrie vorweggenommen und beeinflusst habe. Für beide Organisationen, so schreibt er, ist es heute unstrittig, dass psychopharmakologische Behandlungen nur unter informierter Einwilligung erfolgen können, dass es keine stellvertretenden Einwilligungen mehr geben darf, dass Zwangsmaßnahmen abzuschaffen sind und jede Unterstützung dem Willen und den Präferenzen der betreffenden Person entsprechen muss. Wenn ich dazu beigetragen habe, dann freut es mich sehr.
Humanistische Antipsychiatrie wirst du in dem Buch erklären. Kannst du es in kurzen Worten zusammenfassen, was das heißt?
Humanistische Antipsychiatrie geht es um Antworten auf die Frage, wie Menschen in psychischer Not bestmöglich geholfen werden kann, beziehungsweise sie sich geschützt vor psychiatrischer Gewalt selbst helfen könnten. Sie unterscheidet sich von der alten, akademisch und patriarchalisch geprägten Antipsychiatrie durch die Wertschätzung der Erfahrungen Psychiatriebetroffener, durch die Überwindung einer männlich dominierten Perspektive, speziell aus reichen Ländern, und die Förderung der Mitarbeit am Aufbau menschenrechtsbasierter Unterstützungsformen. Darum geht es im Grunde genommen. Und ich habe das Buch, also ein recht dickes Buch geworden, fast 400 Seiten aufgegliedert in spezielle Sektionen, auch am Anfang über meine eigene Geschichte, was ich alles gemacht habe und wie ich im Grunde zu dem wurde, wer ich jetzt bin, und dann eben die einzelnen Aspekte der humanistischen Antipsychiatrie, Kritik der Diagnostik, Schaffung von Rechtssicherheit, Gleichheit vor dem Recht, Wirkungsweisenschäden von Psychopharmaka, von Elektroschocks, Thema Absetzen spielt eine große Rolle, Wertschätzung von Vielfalt und so weiter und so fort. Also ich bin ganz stolz auf das Buch und ist jetzt ganz, ganz aktuell erschienen.
Du hast ja im Laufe der Jahre, Jahrzehnte auch viel mit der Selbsthilfebewegung oder mit verschiedenen Organisationen dort zu tun gehabt, hast zum Teil Organisationen auch mit begründet. Hast du eine Idee, warum aus der Perspektive der Psychiatrieerfahrenen so wenig kommt? Oder wie schätzt du das ein, was aus dieser Perspektive kommt zurzeit?
Naja, ich habe mich aus den meisten Organisationen zurückgezogen, speziell aus dem Bundesverband Psychiatrieerfahrener. Ganz allgemein ist es ein Problem, dass oft Leute in die Vorstände gewählt werden, die wenig Kompetenz haben. Man ist jetzt froh, wenn irgendjemand die Arbeit macht. Und es gibt dann Leute in Vorständen, die haben sich da eine gewisse Position aufgebaut und dann merkt, dass andere Leute zwar die gleiche Diagnose, aber völlig andere Erfahrungen, Bewertungen haben, dann gibt es relativ leicht Verletzungen, Streit, Mobbing und so weiter. Und angesichts des riesigen Reservoirs an Menschen mit psychiatrischen Diagnosen und Erfahrungen, meist schlechten Erfahrungen, ist es eine Tragik, dass die Selbsthilfebewegung also dermaßen klein ist.
Hast du Hoffnung, dass sich in der Psychiatrie auch was zum Positiven bewegt? Oder was denkst du, was müsste passieren, damit die Menschenrechtsverletzungen...
ist beängstigend. Thema Elektroschock haben wir schon drüber geredet. Psychiater arbeiten an Eingriffen in die Genetik, weil sie jetzt eben entsprechend dem medizinischen Stand der Wissenschaft eben auch da versuchen, irgendwas in den Genen umzupuschen. Sie versuchen andere Stoffe, teilweise auch ältere, wieder hochfähig zu machen. LSD, das Pilzgift Psilocybin oder Anästhetika wie Esketamin, immer so aus der Erfahrung, dass sie mit ihrem herkömmlichen Psychopharmaka irgendwie nicht weiterkommen. Die Engstirnigkeit ist aber nach wie vor da. Und also wenn es irgendeine Entwicklung gäbe, dann käme die von außen über die WHO, die aber jetzt keine direktive Kraft hat, oder über die UN-Behindertenkonvention. Das wäre noch am wirksamsten, weil die auch Rechtsgrundlage hierzulande geworden ist. Es ist nicht einfach, sich in die Behindertenkonvention einzulesen, weil es meist in englischer Sprache ist, aber die gibt nach meiner Meinung die einzige Chance her, dass sich etwas zum Besseren in der Psychiatrie ändert. Ich habe auch in dem Buch auch Auszüge aus der Konvention. Da finden Sie also viele Forderungen, auch dass die Leute entschädigt werden sollen für die Schäden, dass sie materielle Unterstützung kriegen, wenn sie aus der Psychiatrie rauskommen, dass es Hilfsprogramme geben soll für Menschen, die Psychopharmaka absetzen wollen und so weiter und so fort. Das muss umgesetzt werden und da brauche es verschiedene oder gemeinsame Aktivitäten von Organisationen, um Druck auszuüben auf die Bundesregierung, dass sie solche Programme auch umsetzt und finanziert. Aber das ist also ein wahnsinnig weiter Weg noch, auch wegen der Zerstrittenheit und den Eigeninteressen der verschiedenen Organisationen. Ob ich das noch in meinem Leben erleben werde, also das ist, wie schon ganz lange gefordert ist, attraktive, nicht auf Zwang, sondern auf menschenrechtsbasierte Hilfsangebote gibt, das weiß ich nicht. Aktuell bin ich ja Patientenvertreter im gemeinsamen Bundesausschuss und gemeinsamer Bundesausschuss geht ja immer darum, um die Leistungen der Krankenversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung. Und da versuche ich gerade also mit anderen Wissenschaftlern sowas wie eine neue Leistungsziffer einzuführen, erhöhter Zeitaufwand für das Absetzen von Psychopharmaka, eben intensive Aufklärung vor der Verabreichung und Begleitung bei Absatzprozessen. Das sind sehr zeitaufwendige Prozesse und wenn es für Ärzte, wenn Ärzte das abrechnen könnten, wäre das vielleicht auch lukrativer, dass sie sich Zeit nehmen und helfen, weil viele Leute eben beim Absetzen überfordert sind. Speziell, wenn sie langfristig Neuroleptika, Antidepressiva genommen haben, Kombinationen bekommen haben. Und ich habe das in meinem Buch Psychopharmaka absetzen oder im letzten, was ich mit dem Psychiatrieverlag zusammen gemacht habe, Psychopharmaka reduzieren und absetzen, beschrieben oder Psychiater haben das beschrieben, wie kompliziert, aber wie es möglich ist, auch solche Kombinationen oder langfristig haltende Dosierungen wieder zu reduzieren und abzusetzen.
Was würdest du all denen empfehlen, die sich für eine Veränderung dieses Systems stark machen wollen, also hin zu Menschenrechten, weg von übergriffiger Diagnostizierung und Verabreichung von Substanzen?
Ja, ich habe ja auch gelegentlich gefragt von Leuten, wo sie sich engagieren sollen. Es ist schwierig. In allen Gruppen, die es gibt, muss man die Augen offen haben. Überall sitzen auch die überall in der Gesellschaft. So viele Leute, man muss sich eben organisieren. Ich habe auch auf meiner Website an die psychiatrieverlag.de so einen Service-Button, wo man dann also gucken kann, was es gibt. Was gibt es für Organisationen? Ich selber bin derzeit noch Mitglied bei der NETSGI, also Netzwerk Selbsthilfe für psychische Gesundheit. Das ist ein kleiner Verein, wo sich einige wiederfinden, die jetzt andere Verbände im Streit oder enttäuscht verlassen haben. Das ist mein Weg, aber es muss jeder und jede für sich entscheiden, wo man sich engagiert. So ein Patentrezept kann ich nicht empfehlen. Aber wie gesagt, ich bin bei der NETSGI, die machen jedes Jahr eine Tagung und das sind relativ nette, vernünftige Leute.
Gibt es noch was, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also wer Angst hat vor der Psychiatrie, und viele Leute haben ja Angst vor der Psychiatrie, den kann ich nur raten, macht eine psychosoziale Patientenverfügung. Spätestens wenn ihr älter werdet und vielleicht ins Altenheim kommt und so weiter, haben dann droht allen Psychopharmaka. Und es ist sinnvoll, auch für die Freunde, die Angehörigen, sich zu schützen angesichts der zunehmenden psychiatrischen Bedrohung durch eine Patientenverfügung. Deutschland ist ja das einzige Land weltweit, in dem Patientenverfügungen auch für Menschen mit psychiatrischen Diagnosen ohne Wenn und Aber geschützt sind. Nutzt diese Chance.
Soweit Peter Lehmann, dessen Buch Humanistische Antipsychiatrie, Texte aus 45 Jahren, soeben im Antipsychiatrie Verlag erschienen ist. Weitere Informationen finden Sie auf www.antipsychiatrieverlag.de und auf www.peter-lehmann-publishing.com.
Wohin soll ich gehen? Wie soll ich leben? Was soll ich arbeiten? Was soll ich machen mit der Zeit, die ich nur einmal hab? Wie lang soll ich verzichten? Wie zufrieden soll ich sein? Und warum soll ich sollen? Und warum kann ich nicht einfach leben, wie ich's wirklich will? Wir leben einen schlechten Kompromiss, in dem Angst eine Methode ist, um uns klein zu halten, damit jeder brav die eigene Suppe frisst. Wir treffen Entscheidungen aus Angst und nennen das Vernunft. Der ständige Druck macht uns angepasst und abgestumpft. Wie verkaufe ich mich am besten? Wie hoch ist mein Preis? Was füllt meine Zeit? Was füllt meine Hände? Muss ich damit glücklich sein? Oder stelle ich mich nur an? Was ist, wenn ich einmal krank bin? Was ist, wenn die Miete steigt? Werde ich verlieren, was ich schon hab? Wie sicher ist mein Leben? Wie abgesichert? Und was stirbt durch Sicherheit? Wir leben einen schlechten Kompromiss, weil wir nicht glauben, dass mehr möglich ist und ein anderer davon profitiert. Denn du funktionierst und deinen Traum vergisst. Wir entfernen uns von unserer Wahrheit und werden uns selber fremd. Man erzählt uns, dieser Schmerz sei charakterbildend. Kann ich mich zeigen, wie ich bin? Oder ist das krank? Was ist mir zu wenig? Was ist mir zu viel? Werde ich noch geliebt, wenn ich sage, was ich will? Soll ich alles hinschmeißen? Aber was mache ich dann, wenn alles unsicher ist? Wo finde ich den Mut, wenn es kein Beispiel gibt? Wie stelle ich das an? Unser Leben ist ein schlechter Kompromiss. Wir nehmen das, was bleibt. Wir werden Tagebücher, in die der Zynismus Verse schreibt. Ja, wir leben einen schlechten Kompromiss. Wir haben uns verirrt. Wir sehen dabei zu, wie die Entzückung für das Leben stirbt. Ja, die Angst nimmt uns mehr, als wir fürchten zu verlieren. Weil wir schon vor dem Versuch kapitulieren.
Psychiatrie und vor allem die Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, also diejenigen, denen sogenannte psychische Erkrankungen zugeschrieben werden, sind immer wieder Gegenstand von Artikeln, Beiträgen und politischen Statements. Auf Plattformen wie Compact finden wir Petitionen, zum Beispiel für einen leichteren Zugang zu Psychotherapie oder gegen ein polizeiliches Register von Menschen, die in psychiatrischer Behandlung waren oder aus einer solchen entlassen wurden. Seit Jahren und Jahrzehnten wird beklagt, dass psychische Erkrankungen zunehmen und es wird der Ausbau von Versorgung und Prävention gefordert. Es gibt Kampagnen gegen die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen, Anti-Stigma-Kampagnen. Auch viele Menschen mit Psychiatrieerfahrung, psychiatrischen Diagnosen sehen das als ihr primäres Ziel, wie jetzt in naher Zukunft auch die Mad Pride Parade des Landesverbandes Psychiatrieerfahrener, die für ein Morgen ohne Stigma auf die Straße gehen will. Das Modell der psychischen Erkrankungen wird eigentlich kaum noch in Frage gestellt. Aufgrund meiner Erfahrung und aufgrund dessen, was ich miterlebe, finde ich es immer noch nicht glaubwürdig an die Erkrankung Schizophrenie, die Erkrankung Depression oder Ähnliches zu glauben, das dann wegbehandelt werden kann. Ich denke, wir müssen den Menschen seinen Background, sein Lebensumfeld sehen, den Kontext, in dem er lebt und die Strategien, mit dieser Welt und diesem Leben klarzukommen, die er sich angeeignet hat. Manchmal auch nicht hilfreiche Strategien aufgrund von traumatischen Erfahrungen und Ähnlichem. Das Paradigma, psychische Störungen seien Erkrankungen des Gehirns, halte ich für sehr weit hergeholt und nicht hilfreich.
Unstrittig dürfte sein, dass die Anerkennung von Menschen in schwierigen Situationen nicht stigmatisiert werden darf. Fraglich ist jedoch, ob das Label Erkrankungen auf die Schwierigkeiten und sozialen Gegebenheiten passt, unter denen diese Menschen leiden. Der Einsatz von Psychopharmaka hat sich in den vergangenen 50 Jahren vervielfacht. Dennoch wird die sogenannte seelische Gesundheit zu einem immer größeren Problem, wenn wir Berichte und Statements zu diesem Thema lesen. Immer mehr Menschen werden mit psychiatrischen Diagnosen krankgeschrieben. Die ärztliche Feststellung einer bestimmten Gruppe von Symptomen, die dann mit einer psychiatrischen Diagnose benannt wird, sagt jedoch leider gar nichts aus über die eigentlich vorliegende Situation und die Faktoren, die zu diesen Symptomen und dem damit verbundenen Leiden der jeweiligen Person geführt hat. Selbst wenn von ärztlicher Seite nach Belastungsfaktoren, wie zum Beispiel im Beruf, gefragt wird, bevor zum Beispiel die Diagnose einer Depression gestellt wird, fehlt in der Regel jedes weitere Eingehen auf die Faktoren, die zu Symptomen wie Schlaflosigkeit, Antriebsminderung und so weiter geführt hat. Die Diagnose reicht aus, um den Blick abzuwenden vom Kontext und den Symptomträger als krank zu betrachten. Die weitere Behandlung wird in den medizinischen Bereich verlagert und von sozialen Rahmenbedingungen abgekoppelt. Aber was ist, wenn eine Depression vielleicht eine gesunde Reaktion auf kranke Umstände ist?
Es ist doch so, wenn du mit deinem Problem zum Arzt gehst, erhältst du in der Regel eine Diagnose. Die Problematik wird zur Krankheit klassifiziert. Du erfährst dann, dass deine Krankheit gut behandelbar sei und bekommst Medikamente. Durch die Diagnose erhalten deine Schwierigkeiten, die Probleme, dein Leiden einen Namen. Das bisherige Leben und die derzeitigen Lebensumstände treten in den Hintergrund. Überspitzt gesagt wird aus, ich halte das so nicht mehr aus, es muss sich etwas ändern, ein ich bin krank und muss Symptome unterdrücken.
Mit den Diagnosen und dem Fokus auf Medikation wird die Symptomatik also aus dem Kontext gerissen. Die Komplexität menschlichen Erlebens wird reduziert und diese Form der Reduzierung von Komplexität kann zuerst einfach erleichternd wirken. Auf lange Sicht ist jedoch das Ausblenden von Ursachen und zugrunde liegenden Faktoren eine unzulässige Verkürzung und alles andere als hilfreich. Vor vielen Jahren hörte ich einmal die Aussage, das ist wie Tavor gegen Durchfallerkrankung. Die Scheißerei geht weiter, aber es regt dich nicht mehr so auf. Und meines Erachtens ist damit die Problematik eines biologistischen, überwiegend auf Behandlung und Medikation fokussierten Blicks sehr treffend auf den Punkt gebracht. Das könnte zum Beispiel auch ein Grund für die hohe Chronifizierungsrate sein. Wenn nur die beobachteten Symptome abgedämpft, jedoch nicht die zugrunde liegenden Faktoren und Ursachen angegangen werden, dann kann sich langfristig keine Besserung einstellen.
Insofern sind auch die sicherlich gut gemeinten Ideen zur Förderung der seelischen Gesundheit und zur Sensibilisierung für psychosoziale Krisen und Erkrankungen zu hinterfragen. Denn sie basieren darauf, dass die sogenannte Erkrankung dem bzw. der Einzelnen zugeschrieben wird. Ansätze zur Förderung der seelischen Gesundheit oder auch die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen zielen vor allem darauf ab, psychosoziale Krisen als Krankheiten zu erkennen und sie als psychiatrisch behandelbar darzustellen. Peter Lehmann schreibt in der Einleitung zu seinem neuen Buch, Zitat: Vor langem bin ich zur Überzeugung gelangt, dass die psychiatrische Realität kurz gesagt so aussieht. Ärztlich Tätige verabreichen ständig mehr Psychopharmaka. Psychiaterverbände kreieren immer neue Indikationen für Psychopharmaka-Verordnungen. Oder sie verändern Diagnosekriterien in der Weise, dass Psychopharmaka noch früher verordnet werden. Oder sie veranlassen Gesetzesänderungen, die ihnen noch mehr zwangsweise Verabreichungen von Psychopharmaka ermöglichen. Immer mehr Kinder erhalten Psychopharmaka, um sie chemisch in eine kinderfeindliche Umwelt einzupassen. Man verordnet immer mehr Frauen Psychopharmaka, um ihre störenden Reaktionen auf patriarchalisch bevormundende Lebensverhältnisse chemisch zu neutralisieren. Immer mehr Menschen, die mit Gesetzen in Konflikt geraten sind, erhalten Psychopharmaka, um sie in Gefängnissen ruhig zu halten. Und immer mehr unbequeme alte Menschen werden pharmakologisch ruhig gestellt. Wirken die Psychopharmaka nicht mehr wie gewünscht, kommen Elektroschockapparate zum Einsatz. Zitat Ende aus Peter Lehmann, Humanistische Antipsychiatrie, Seiten 14, 15 aus der Einführung.
Ist es ein Zeichen seelischer Gesundheit, sich an krankmachende Verhältnisse gut anpassen zu können? Helfen Psychopharmaka oder Elektroschocks gegen toxische Beziehungen, Einsamkeit, Wohnungsnot oder üble Erfahrungen in der Kindheit? Was brauchen wir Menschen eigentlich wirklich, um andere hilfreiche Strategien zu entwickeln, mit dieser Welt und diesem Leben klarzukommen? Was brauchen wir, um unserer Existenz einen Sinn zu geben und ein Leben zu führen, das unseren Bedürfnissen entspricht?
Wir bezweifeln, dass Psychiatrie uns solche Fragen beantworten kann. Sie könnte uns jedoch mit Hilfe von Instrumenten wie dem offenen Dialog helfen, Antworten auf solche Fragen zu finden. Bereits 2007 haben Peter Stasny und Peter Lehmann im Buch Stadtpsychiatrie 2 einige solche Ansätze veröffentlicht. In Stadtpsychiatrie 2 sind Beiträge von über 50 AutorInnen versammelt, Psychiatriebetroffene, TherapeutInnen, SozialwissenschaftlerInnen, PsychiaterInnen, Juristen und Angehörige von allen Kontinenten berichten von ihrer alternativen Arbeit, ihren Zielen, Erfahrungen und Erfolgen. Das Buch reflektiert die aktuellen Ansätze von Selbsthilfe und Alternativen im Falle akuter Verrücktheit sowie Wege zu einer Behandlung, die die Menschenrechte respektiert. Was kann ich tun, wenn ich verrückt werde? Wo finde ich vertrauenswürdige Hilfe für eine Angehörige oder Freundin in Not? Wie schütze ich mich vor Zwangsbehandlung? Wie kann ich als Familienangehöriger oder Freund aktiv werden? Was soll ich tun, wenn ich es nicht mehr ertrage, in der Psychiatrie weiterzuarbeiten? Welche Alternativen gibt es? Wie kann ich mich an deren Aufbau beteiligen? Angenommen, die Psychiatrie soll abgeschafft werden. Was schlagt ihr vor? Statt Psychiatrie? Soweit vom Klappentext von dem Buch Stadtpsychiatrie 2, in dem Ideen für Alternativen zur Psychiatrie, einen alternativen Umgang gesammelt wurden. Ideen sind also hinreichend vorhanden, was Menschen statt der bisherigen psychiatrischen Behandlung angeboten werden könnte, um sich aus psychosozialen Krisen wieder herauszuarbeiten bzw. diese überwinden zu können. Auch die WHO hat in ihren aktuellen Veröffentlichungen viele dieser Ansätze aufgegriffen und als dringende Empfehlungen, als Guidelines formuliert. Es bleibt die Frage, was es denn noch braucht, damit diese guten Ideen und Ansätze endlich auch in der Breite etabliert und für viele Menschen in Notlagen zugänglich gemacht werden können. Die aktuellen Debatten lassen leider nicht viel Gutes erwarten. Auf der anderen Seite gibt es allerorten Initiativen und einzelne Teams, die interessante und gute Wege gehen. Hier vor Ort ein Beispiel: der Regio-Krisendienst Freiburg, der im Aufbau ist. Andernorts wird der offene Dialog, also das bedürfnisangepasste Behandlungsmodell aus Finnland, also der offene Dialog wird in anderen Orten eingesetzt und ist gerade hier in Deutschland in immer mehr Regionen verfügbar. Nichtsdestotrotz ist es jedem empfohlen, sich durch eine Patientenverfügung abzusichern und Einfluss auf eine eventuelle Behandlung und die Behandlungsumstände zu nehmen. Peter Lehmann empfiehlt die Psych-PAV, also die psychosoziale Patientenverfügung, eine Vorausverfügung gemäß StGB § 223 und BGB § 1827. Auf Seite 132 seines aktuellen Buches Humanistische Antipsychiatrie, Texte aus 45 Jahren, schreibt er: Menschen wie Sie und ich können im Zustand der nicht angezweifelten Vernunft in Anlehnung an das Patiententestament und den letzten Willen dokumentieren, wie im Fall einer psychischen Krise ihren Wertvorstellungen und Wünschen gemäß verfahren werden soll. Und Sie können festlegen, welche Behandlungen Sie ausschließen, sollten Dritte Sie als einwilligungsunfähig oder gleichbedeutend als selbstbestimmungsunfähig diagnostizieren. Diese Erklärung wird im Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch BGB Patientenverfügung genannt. Über diese Patientenverfügung, die psychosoziale Patientenverfügung, auch Psych-PAV, finden Sie Gebrauchsanweisung und Vorschläge für den persönlichen Teil auf https://antipsychiatrieverlag.de/psychpav.htm. Die psychosoziale Patientenverfügung ist eine Verfügung, die Anführungsstriche auf dem Markt ist. Vom Bundesverband Psychiatrieerfahrener wird die PSYVIL als Nachfolgerin der Bochumer Willenserklärung promotet. Das findet ihr über psyvil.de oder auch über den Bundesverband Psychiatrieerfahrener bpe-online.de. Eine weitere Patientenverfügung ist die PATVERFÜ. In der PATVERFÜ können wir festlegen, dass wir die Existenz von psychischen Krankheiten, also dass wir nicht an die Existenz glauben, dass wir dieses Weltbild ablehnen, dass wir daher auch nicht psychiatrisch diagnostiziert und deshalb auch nicht psychiatrisch behandelt werden wollen. Peter Lehmann hat ziemliche Kritik an der PATVERFÜ. Das könnt ihr auf seinen Seiten auch nachlesen. PATVERFÜ.de wäre die Seite. Macht euch selbst ein Bild. Psych-PAV im Antipsychiatrieverlag zu finden, PSYVIL beim BPE, BPE-online, und die PATVERFÜ wären mögliche Patientenverfügungen für den psychiatrischen Bereich. In einer künftigen Sendung wollen wir darauf noch mehr eingehen. Das war es auch schon wieder mit Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung. Am Mikrofon war Mirko, zeitweise unterstützt von Carina. Die nächste Sendung hört ihr Anfang Oktober. Und ja, Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung ist zu hören jeweils am ersten Montag des Monats von 20 bis 21 Uhr und dann am Tag drauf, dem Dienstag, um 13 Uhr in der Wiederholung. Lasst es euch gut gehen. Rückmeldungen, Anregungen, Kritik, Unterstützungsvorschläge oder auch Beiträge könnt ihr schicken an vielfalter@rdl.de. Nochmal per Mail an vielfalter@rdl.de. Herzlichen Dank, auf Wiederhören und bis bald.